Unter dem Titel Scharia, Schleier und Schiiten hören Sie nun ein Studiogespräch über das Wiedererstarken des Islam.
Scharia, so heißt das islamische Gesetz, das in Libyen, im Iran und im Sudan wieder eingeführt wurde, auch in Pakistan zurzeit. In Saudi-Arabien wurde es nie abgeschafft und das bedeutet dann zum Beispiel für die Frauen viel mehr als nur den Zwang zum Schleier. Das sind zwei Brennpunkte unseres Studiogesprächs. Ein dritter dann die islamische Welt heute in ihrer Vielfalt als Stichwort dafür Schiiten. Die Schiiten, die streitbaren Kämpfer der Partei des Prophetenschwiegersohnes Ali, eine Strömung unter vielen. Scharia, Schleier und Schiiten, so der Titel, der die Gedanken und Überlegungen zusammenfasst, denen wir uns in der kommenden halben Stunde stellen wollen. Bei all dem wollen wir auch darüber nachdenken, wie wir als Christen Menschen begegnen, die im Islam verwurzelt sind. Wir, das heißt, ich darf ganz herzlich Gäste hier im Studio begrüßen, Gesprächspartner, die auf verschiedenen Gebieten Erfahrung gesammelt haben im Umgang mit der Welt des Islam. Ganz herzlich willkommen, wenn Sie sich so mit ein, zwei Sätzen vorstellen und mit den Hörern bekannt machen könnten.
Mein Name ist Ursula Schmitz und ich habe in den letzten 3,5 Jahren ungefähr in einem Krankenhaus im Westen Pakistans gearbeitet.
Mein Name ist Doris Born. Wir waren als Familie 14 Monate in der Türkei und haben auch hier viele türkische Familien als Freunde.
Ich heiße Risto Soramis, ich komme aus Finnland. Ich habe mit meiner Familie eine Zeit lang in der Türkei gelebt und treffe viele Türken hier in Deutschland auch.
Mein Name ist Eberhard Tröger. Ich habe einige Jahre in der arabischen Welt gelebt und habe weiterhin auch vor allen Dingen mit arabischen Menschen zu tun.
Der Islam ist ja eine der drei großen monotheistischen Weltreligionen. Wir in Europa kennen das Stück Nathan der Weise von Lessing, die Ringparabel, hat unser abendländisches Denken geprägt, dass also alle Religionen ihren guten Kern haben, den wir suchen müssen und auf dieser Ebene auch zusammenkommen. Stimmt das? Warum stimmt das auch wiederum nicht? Ist der Islam überhaupt eine Religion im westlichen Sinne? Das wären jetzt so die Schwerpunkte für die nächsten Minuten.
Ja, für die Moslems ist die Entwicklung natürlich so, sie sind in der besten Religion, die es überhaupt geben kann. Das ist einerseits die Urreligion, schon der erste Mensch war Moslem. Und das ist auch die Spitze der religiösen Entwicklung, wenn man so sagen will, oder eben der Offenbarung, dass alle anderen Religionen entweder ganz falsch sind oder aber nicht das volle Maß an Licht haben wie Islam. Und da Gott den Islam den Menschen geschenkt hat, wird er auch dafür sorgen, dass der Islam siegt. Und alles andere ist nur Zwischenentwicklung. Also eines Tages wird der, nach Ansicht der Moslems, wird der Islam natürlich überall dann herrschen.
Das heißt aber auch, dass es dann eigentlich keine Trennung von Religion und Politik, Gesellschaft in dem Sinn geben kann, wie wir sie in Europa kennen.
Ja, weil es gibt nur einen Gott und einen Willen Gottes und der müsste eigentlich klar sein, also in der Politik, in der Gesellschaft, im persönlichen Leben, natürlich auch in der Religion, wie wir die Religion jetzt bezeichnen würden. Also alles muss von Gottes Willen her bestimmt sein und deswegen kann es keine Trennung zwischen Religion, Politik und Gesellschaft geben.
Und wenn wir also jetzt diese Entwicklung haben, dass die Scharia, das Gesetz des Islam, der verkörperte Wille Gottes dann auch als politisches Gesetz wieder eingeführt wird, dann müssen wir das vor diesem Hintergrund auch sehen. Was bedeutet das dann auch so ganz praktisch, zum Beispiel für Frauen in einem islamischen Land?
Rein äußerlich wird es wahrscheinlich am ehesten durch die Kleidung sichtbar. Zur Zeit Sias wurde bestimmt, dass jede Frau sich entsprechend den Sittengesetzen des Koran zu kleiden hat. Das heißt, auch wir Ausländer müssen die langen Gewänder tragen, die Beine bedecken, Arme bedecken. Wenn wir reisen, Schleier über den Kopf ziehen. Die Frauen selber sind ganz verschleiert, dass man auch das Gesicht nicht sieht. Ihr Leben spielt sich auch fast nur im Haus ab. Das, denken Sie auch, ist Allah so wohlgefällig, dass die Frau kaum an die Öffentlichkeit tritt. Von daher war Benazir Bhutto auch eine ziemliche Ausnahme als Frau, die dann in der Politik Einfluss hatte.
Und das ist ja auch nicht gut gegangen.
Nein, und die Leute bei uns in der Gegend fanden, das wäre Allah sowieso nicht wohlgefällig. Also wir waren sehr froh, als es dann zu Ende war.
Wenn wir jetzt uns ein bisschen vergegenwärtigen, was mit der Scharia eigentlich gemeint ist. In Europa kennt man meistens einzelne Vorschriften, die uns ziemlich mittelalterlich anmuten, dass dann zum Beispiel einem Dieb, wenn er erwischt wird, die Hand abgehackt wird oder dann eben der Schleier. Davon haben wir gerade schon gesprochen. Vielleicht können wir das noch ein bisschen umfassender, tiefer sehen, was damit gemeint ist, so von der Geschichte her und auch was die Scharia eigentlich unterscheidet vom abendländischen Recht.
Im Abendland hat man selbst im so vom Mittelalter immer unterschieden zwischen dem religiösen kirchlichen Recht und dem Naturrecht. Und so gab es eben weite Bereiche, auch gerade das staatliche Recht, was eben zum Naturrecht gehörten. Und hier war natürlich immer eine gewisse Spannung. Und nun ist ja gerade in der Neuzeit diese Spannung völlig aufgelöst worden im Abendland, indem man praktisch nur noch das Naturrecht hat und das religiöse Recht in den privaten Bereich verbannt worden ist. Und das möchte man nun gerade im Islam nicht. Man will die Einheit des Rechtes, also auch die kleinsten Details des Lebens, müssen vom göttlichen Recht geordnet werden. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Es wird, wenn man im Abendland das Wort Scharia hört, meistens daran gedacht, dass es hier um das Strafrecht geht. Aber das stimmt nicht. Scharia umfasst alle Lebensbereiche, das Zivilrecht, das Staatsrecht und so weiter. Strafrecht ist nur ein Teil, der im letzten Jahrhundert weitgehend außer Kraft gesetzt wurde und den möchte man wieder einführen. Aber zu Scharia gehört auch das Beten, nicht? Wie viel mal man sich verbeugt beim Beten, ist ein Teil der Scharia.
Wo ist die Scharia dann eigentlich festgehalten, aufgezeichnet im Koran?
Nicht ganz. Es gibt natürlich Bestimmungen im Koran, die in Scharia dann aufgenommen worden sind und auch in der Tradition, Prophetentradition, in Hadith und Sunnah.
Die klassische sunnitische Scharia, die ist ja bereits im 9. Jahrhundert festgelegt worden und wird bis heute tradiert. Und darum geht im Grunde der ganze Kampf in der Welt des Islam, ob man dieses Scharia-Recht, was ja aus dem Mittelalter stammt, nun in unsere Zeit einfach übernehmen kann, was man übernehmen kann, was nicht und so weiter. Und da sind sich die Muslime natürlich auch nicht einig.
Weil wir es vorhin schon angesprochen haben und weil es ja auch ein Stichwort aus der Überschrift unserer Sendung, unseres Gespräches ist, was sagt dann die Scharia, soweit man da einen Konsens hat, von den Wurzeln her über die Stellung der Frau, weil das halt auch so ein offensichtlicher Punkt ist?
Es steht im Koran einiges zu den Frauen. Man kann da verschiedene Stellen zitieren. Eine Stelle ist bekannt, zum Beispiel Sure 4, Vers 34, wo es heißt, die Männer stehen über den Frauen. Und ich denke mal, ganz abgesehen von allen Einzelheiten, Schleier und so weiter, kann man doch sagen, dass das eine Grundmeinung ist im Koran, wie Gott absolut über den Menschen steht, so steht eben der Mann über der Frau. Und das hat dann eben gewisse Konsequenzen im Erbrecht, im Scheidungsrecht, wo in jeder Weise die Männer bevorzugt sind.
Ein Punkt, der in den letzten Monaten ja auch recht viel diskutiert wurde, ist die Frage der Gewalt in der Ehe, Da gab es ja auch einen Film, in dem das sehr anschaulich illustriert wurde, Nicht ohne meine Tochter, nach einem Bestsellerroman, den eine Amerikanerin geschrieben hat, die mit ihrem persischen Ehemann in den Iran zurückgegangen ist. Wie weit trifft das zu? Haben Sie das erlebt oder haben Sie nicht umgekehrt auch Ehen kennengelernt, die glücklich, liebevoll und zärtlich waren im Verhältnis zueinander?
Ich möchte sagen, wenn wir die Ehe zwischen Muslimen betrachten, dann dürfen wir auf keinen Fall unsere Vorstellungen übertragen. Und wir müssen daran denken, dass eine muslimische Frau und auch der Mann mit ganz anderen Erwartungen in die Ehe geht als wir. Zunächst mal, die Ehe ist da einfach was Selbstverständliches. Ledig sein ist da keine Alternative. Es ist normal, dass jeder heiratet. Und die meisten Ehen werden auch heute noch von den Eltern arrangiert.
Auch in der Türkei?
Auch in der Türkei.
Ja, hier, auch hier in Deutschland unter den Türken.
Und die Rollen sind eben sehr stark aufgeteilt, auch in der Türkei. Das Leben von Männern und Frauen läuft gewissermaßen getrennt. Der Mann befindet sich meistens außerhalb des Hauses und die Frau im Haus. Aber ich habe immer wieder gestaunt, dass Frauen, die selbst in schwierigen materiellen Umständen gelebt haben, dass sie doch in gewisser Weise glücklich oder zumindest sehr zufrieden waren mit ihrer Situation. Sie haben das auch als von Gott gegeben angenommen und sich nicht dagegen aufgelehnt, gegen ihre Situation.
Man muss natürlich auch sehen, dass es hier manche Konflikte gibt. Nicht, wenn ein junger Mann ein bestimmtes Mädchen gern heiraten möchte, aber die Eltern das nicht wollen, dann gibt es hier schon enorme Schwierigkeiten. Und dieser Konflikt wird ja nun durch westliche Filme und so weiter sehr gefördert in der islamischen Welt, gerade bei der jungen Generation. Und dagegen kämpft nun wiederum der Fundamentalismus, dass diese modernen westlichen Medien aus der islamischen Welt verbannt werden.
Bevor wir darauf gleich noch eingehen, gibt es noch eine Frage, die sich mir so ein bisschen aufdrängt. Wir haben jetzt geschildert, wie die Situation dann gerade auch der Frauen ist. Und ich frage mich, ob es für eine Frau unter diesen Umständen überhaupt möglich ist, selbstständig Entscheidungen zu treffen, auch jetzt zum Beispiel in Glaubensfragen.
Also die Entscheidungsfreiheit der Frauen auch in der Türkei ist sehr eingeschränkt. Und ich würde sagen, dass es nicht möglich ist, dass eine Frau sich selbstständig entscheiden kann, auch einen anderen Glauben anzunehmen. Dass sie dann große Schwierigkeiten bekommt von ihrer Familie und dass ihr Mann sie verstoßen kann. Das ist also ein Grund, dass der Mann seine Frau verstoßen kann.
Wie ist das in Pakistan?
Bei uns in der Gegend ist es so, dass die Frauen noch gekauft werden und von daher sind sie irgendwo zwischen einem Menschen und einem Tier öfter und kommen oft auch gar nicht auf die Idee, dass sie eigene Entscheidungen treffen könnten. Sie sind nicht so erzogen und als Analphabeten können sie es nicht lesen. Oft wissen sie auch gar nicht, dass es eine andere Religion gibt als Islam.
Auch nicht die Männer sind die großen freien Herren, sondern die sind ja auch in einer ganz festen Ordnung in der Familie, in der Gesellschaft und viele Männer haben auch überhaupt keinen Raum für ihren eigenen Denken und Entscheidungen.
Und man muss durchaus sehen, dass manche Menschen oder viele sich wohlfühlen in diesem Eingebettetsein in die Großfamilie. Nicht unser extremer Individualismus im Westen ist ja nun auch bei uns eine moderne Entwicklung und verunsichert ja die Menschen auch sehr. Im Blick auf den Wechsel der Religion zum Beispiel ist es erfahrungsgemäß so, dass es in der arabischen Welt eben höchstens eine Studentin ist, die es wagen kann, sich hier von der Familie glaubensmäßig zu entfernen. Und die Schwierigkeiten sind noch groß genug, aber eine verheiratete Frau, die hat es, ist es fast unmöglich, nicht, dass sie
menschlich gesprochen.
Ja, menschlich gesprochen in offizieller Weise ihren Glauben wechselt. Was im Herzen vorgeht, das ist dann wieder noch einmal eine andere Sache.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal auch angedeutet, dass es heute in der islamischen Welt einen Trend gibt, einen Trend in Richtung Wiedererstarken des islamischen Fundamentalismus, sozusagen eine Rückkehr zu den Wurzeln. Und ein Stichwort, das in dem Zusammenhang auch immer wieder fällt, ist der Begriff Schiiten. Das ist dann ja auch der dritte Eckpfeiler aus unserem Titel, aus unserer Überschrift. Wenn Sie vielleicht im Überblick schildern könnten, was jetzt so die wichtigsten Strömungen in der islamischen Welt heute sind. Die Schiiten sind ja nur eine von vielen, auch wenn sie jetzt gerade besonders häufig genannt werden und durch die Medien gehen.
Die Schiiten gehen auf eine Bewegung schon kurz nach dem Tode Mohammeds zurück. Es waren einfach die Parteigänger der Familie des Propheten, und Ali, der nächste Verwandte Mohammeds, hat diese Bewegung sehr gefördert, oder diese Bewegung ist mit dem Namen Alis verbunden. Der Schiismus ist wiederum in sich sehr vielgestaltig. Es gibt hier wieder sehr verschiedenste Richtungen und Gruppen, und man darf nicht generalisieren und sagen, dass die Schiiten heute die Radikalen in der Welt des Islam sind. Die gibt es ganz genauso im sunnitischen Bereich.
Das ist dann die zweite große Gruppe.
Ja, und das sind einfach die Leute der Tradition. Sunna heißt Tradition. Und hier gibt es auch die verschiedensten ideologischen Bewegungen. Auch im Recht ist ja der Sunnismus nicht einheitlich. Es gibt die vier großen traditionellen Lehrschulen. Aber generell können wir sagen, dass es hier sehr, sehr viele Brüche in der Welt des Islam gibt, bedingt vor allen Dingen auch durch die Auseinandersetzung mit der Moderne, weil der Islam einfach sehr verschiedene Antworten auf die Herausforderung durch das moderne westliche Denken gefunden hat.
Kann man dann sagen, dass es so etwas gibt wie einen säkularisierten Islam, genauso wie es ein verweltlichtes Christentum gibt?
Es gibt säkularisierte Moslems und säkularisierte Gebiete in der Welt des Islam, aber säkularisierten Islam, so kann man vielleicht nicht sagen. Es gibt natürlich einige Strömungen, zum Beispiel die Aleviten in der Türkei. Die sind manchmal auch sehr religiös, nur von den Sunniten werden die fast als gottlos beschimpft, weil sie die äußere Form des Islam nicht so streng nehmen.
Das Gebet dann zum Beispiel.
Zum Beispiel, die haben auch keine Moscheen in der Weise wie die Sunniten, und es gibt viele andere Sachen, wo sie sich unterscheiden.
Man darf sicher auch nicht übersehen, dass ja viele Muslime, vor allen Dingen auf dem Land, noch einem ganz einfachen Islam anhängen, der mehr oder weniger durch Aberglauben, wie wir sagen würden, durchsetzt ist. Aber im Islam sieht man das eigentlich nicht so, weil ja etwa der Glaube an böse und gute Geister in das islamische System eingewoben ist. Aber viele Menschen, gerade die Frauen, die leben doch in sehr großer Angst vor dem bösen Blick, vor dem Neid, vor Zauberei, vor Verwünschung und so weiter. Und ich denke, dass gerade hier ein Bereich ist, wo eine sehr große Diskrepanz ist zwischen dem theoretischen Islam, wie er etwa bei uns auch verbreitet wird, und dem faktischen Islam.
Was wissen dann die verschleierten Frauen in ihrer Klinik vom Koran und von den Lehren des Islam?
Ich will nicht sagen nichts, aber fast nichts. Und dort ist es eben wirklich so, dass es diesen Volksislam gibt, wo die Leute, jedes Kind bekommt mindestens 3 Amulette. Jede Frau hat am Hals, am Kopf, an der Stelle, wo es wehtut, ein anderes Amulett. Es ist sehr wenig, was man sich eigentlich unter Islam vorstellt. Es ist sehr viel Aberglaube und Animismus.
Und wie haben Sie es in der Türkei erlebt, Frau Born?
Ja, das habe ich ähnlich erlebt, dass gerade die Frauen sehr auch da dem Aberglauben anhängen. Und es gibt kaum ein kleines Kind in der Türkei, was nicht Amulette trägt. Und wir wurden auch immer wieder darauf angesprochen, warum unsere Kinder kein Amulett tragen. Und manche Leute wollten uns welche schenken. Also die Leute verlassen sich sehr auf diese Dinge.
Auch gebildete Leute, das ja, muss man sagen.
Und wenn wir jetzt so ein bisschen zusammenfassen, was ist das jetzt eigentlich für eine Entwicklung, die heute geschieht? Dieses Wiedererstarken des Islam, das bedeutet doch nicht so sehr, dass der Volksislam neu belebt wird.
Ja, ich würde sagen, da besinnt man sich auf die eigenen Wurzeln. Und dann sagt man ja, zum Beispiel in der Türkei hört man das sehr oft, wenn wir wieder wirklich islamisch leben würden, dann wäre Türkei wieder stark, dann wäre unsere Nation das, was sie auch früher schon war und so weiter. Und so holt man sozusagen neue Kräfte von der eigenen Vergangenheit oder von den eigenen Quellen, weil man enttäuscht ist von dem, was man von Westen bekommen hatte oder meinte bekommen zu haben.
Enttäuscht vom Westen, das ist jetzt vielleicht dann auch das nächste Stichwort, bedeutet das auch enttäuscht vom Glauben, der im Westen herrscht, vom Christentum?
Ich müsste höchstens sagen, enttäuscht von der Glaubenslosigkeit des Westens, denn das ist die normale Erfahrung von Muslimen, die in den Westen kommen, dass sie kaum gottesfürchtige Menschen antreffen. Natürlich sind auch starke Vorbehalte gegenüber dem christlichen Glauben da. Das hängt einfach mit der ganzen Geschichte, aber auch mit den Erlebnissen Mohammeds zusammen. Aber ich würde doch sagen, Muslime freuen sich, wenn sie in der westlichen Gesellschaft mal einen aufrichtig frommen Christen treffen. Und das ist leider eben doch recht selten der Fall.
Ja, das würde ich auch sehr betonen. Die meisten Moslems auch in der Bundesrepublik haben eigentlich gar keinen Kontakt zum christlichen Glauben gehabt. Ich kenne viele, die schon 20 Jahre, 25 Jahre hier sind, keine Ahnung haben, was man am Weihnachten feiert oder am Ostern. Überhaupt keine Ahnung von dem, was der Inhalt der Feste zum Beispiel sein sollte.
Und umgekehrt wird alles, was sie in unserer Gesellschaft erleben, aber doch als christlich eingestuft, weil sie das gar nicht unterscheiden können, dass wir einen langen Prozess der Säkularisierung hinter uns haben. Alle dekadenten Erscheinungen unserer Gesellschaft werden als christlich verstanden und das prägt auch das Bild vom Christentum.
Das, was man auf unseren Straßen und in den Schaufenstern, auf den Kinoplakaten und so sieht. Wie ist es eigentlich unter diesen Umständen möglich, den fast 2 Millionen Muslimen, die hier in Deutschland mitten unter uns leben, etwas von der Liebe Gottes zu sagen, so wie wir sie vom Evangelium her verstehen und empfangen haben?
Als sehr wichtig sehe ich an, dass wir uns daran halten, dass wir als Frauen Kontakt zu Frauen pflegen und Männer Kontakt zu Männern, weil das sehr wichtig ist im Umgang mit Muslimen und weil sonst sehr schnell auch Missverständnisse aufkommen können. Und dass wir eben auch uns einstellen auf ihre Höflichkeit, die bei weitem unsere Höflichkeit oft übertrifft, indem wir sie einladen in unser Haus, indem wir wirklich unsere Häuser, unsere Familien für sie öffnen und ihnen Gelegenheit geben, ein Stück an unserem Leben teilzuhaben. Wichtig ist auch auf keinen Fall, ihrer Religion oder irgendwie den Koran schlecht zu machen oder negativ darüber zu reden, sondern wirklich auch zum Ausdruck zu bringen, dass wir Hochachtung haben vor ihrem Glauben und vor ihrem Verlangen, Gott zu gefallen.
Ich denke, wichtig ist auch, dass wir uns sehr viel Zeit nehmen. Wir sind es so als Menschen des Westens gewöhnt, mit der Tür ins Haus zu fallen. Das ist in den orientalischen Kulturen, auch bei den Ausländer, die bei uns leben, noch weitgehend anders. Man spricht zunächst mal ein bisschen anders, als man im Herzen denkt. Die meisten Menschen haben so einen unsichtbaren Schleier und den darf man nicht gleich so vom Gesicht reißen. Es dauert sehr lange, bis man das Herz eines Menschen erreicht und es braucht wirklich sehr, sehr viel Gespräch, bis man ein seelsorgerliches Gespräch führen kann. Ich denke, dann können wir in solch einem Gespräch als Christen auch ganz offen sein. Wir brauchen nichts zu verteidigen. Wir brauchen auch die Situation bei uns nicht zu beschönigen. Und hier ist dann auch der Punkt, wo wir ganz offen ehrlich von Sünde reden können. Und dass auch wir, ja alle Menschen, die Vergebung durch Gott und durch Jesus Christus nötig haben. Wir wollen das Evangelium den Menschen nicht einfach so als etwas Aufgesetztes um die Ohren schlagen, sondern ihnen wirklich liebevoll in ihr Herz sagen und auch deutlich machen, dass wir das genauso nötig haben wie alle Menschen.
Besonders die Frau im Islam, denke ich, ist sehr empfänglich für diese Botschaft von Jesus, weil sie eine Person ist, die nicht anerkannt ist in vielen Fällen, die von ihrer Familie missachtet ist, unterdrückt. Und durch den Glauben an Jesus, durch diese persönliche Verbindung zu Jesus, da kann sie erfahren, dass sie als Mensch angenommen ist von Gott, dass sie wertgeachtet ist in seinen Augen und dass sie erlöst wird von ihren Sünden und dass sie alles abgeben kann.
Ich kann mir vorstellen, dass in Pakistan im Krankenhaus diese Gespräche vielleicht nicht immer so tief sein können, weil sie ja auch eine praktische Arbeit haben und die Frauen vielleicht schwer krank sind, wenn sie zu ihnen kommen. Gibt es aber dann trotzdem auch Möglichkeiten, auf das Geistliche einzugehen?
Es gibt Möglichkeiten und wir erleben das eigentlich auch wieder, dass das die zwei Punkte sind, die die Frauen treffen. Einmal, dass sie auch wissen, sie sind schuldig geworden, vielleicht noch mehr als die Männer, weil ihnen auch immer wieder gesagt wird, du weißt gar nicht, ob du überhaupt in das Paradies kommen wirst, ob es überhaupt ein Paradies geben wird. Von daher leiden sie sehr unter der Schuld. Und dann können wir ihnen im Gespräch doch oft vermitteln, dass Jesus auch für ihre Schuld gestorben ist. Das braucht dann viel Erklärung, bis sie es verstehen, wenn überhaupt. Und das zweite Anliegen ist, dass es ihnen sehr, sehr groß vorkommt und dass auch schon viele geweint haben, wenn sie hörten, dass Gott sie persönlich liebt. Dass sie Personen sind, die von Gott genauso geliebt werden wie die Männer.
Wenn wir die Statistik anschauen, dann ist es ja so, dass der islamische Teil der Weltbevölkerung sehr stark wächst. Zurzeit ist schon jeder fünfte Mensch auf der Erde ein Muslim. Und das liegt jetzt, jedenfalls in unserem Jahrhundert, nicht so sehr an den Konversionen, an den Bekehrungen, sondern auch an der demografischen Entwicklung, dass also die Bevölkerung in den islamischen Gebieten viel schneller wächst als Menschen, die Christen sind und gerne möchten, dass Muslime auch eine Begegnung mit Jesus Christus haben. Warum verlieren sie trotzdem nicht den Mut mit Blick auf ihre Aufgabe und mit Blick auf diese Entwicklung?
Ja, die Aufgabe ist einfach zu unmöglich, dass ich noch von mir aus irgendwie Mut haben könnte. Also der Mut muss sowieso aus anderen Quellen kommen als von den Gegebenheiten. Das ist einfach der Auftrag der Gemeinde, das Evangelium weiterzusagen. Und dann, ich weiß es ja von mir auch, dass der Glaube ein Wunder ist. Ich kann es sowieso nicht, ihn sowieso nicht machen oder geben. Und das muss Gott tun. Und zum Dritten natürlich, ich weiß, dass wie neulich der Kommunismus, einmal wird auch der Islam zusammenfallen. Zwar nicht so wie der Kommunismus, aber irgendwo wird doch sichtbar werden, dass da nichts ist für den Menschen in dem Sinne, wie die Religion behauptet und dass keine Antwort für einen Sünder ist. Das wird eines Tages klar werden.
Wir dürfen auch angesichts dieses enormen Aufbruchs in der Welt des Islam nicht übersehen, dass viele Muslime eben auch in einer tiefen Krise angesichts der modernen Welt sind und dass der Islam weitgehend auch hilflos ist im Blick auf die Moderne. Aber ich denke, das ist nicht der eigentliche Grund. Nicht? Für mich ist einfach wichtig, was Jesus am Anfang des sogenannten Missionsbefehls sagt, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Und das heißt auch über die Welt des Islam. Und deswegen habe ich nicht den geringsten Anlass, Angst vor etwas zu haben. Ich glaube, dass wir als Christen den Muslimen viel zuversichtlicher, viel hoffnungsvoller, viel fröhlicher auch begegnen sollten.